SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Jenny Bein. Guten Tag. Vor einem Monat war es eine große Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er werde den Mangel bei Kinderarzneimitteln schnell beheben. Viele waren skeptisch, wie er das wohl schaffen will. Vor allem, weil er seine Pläne anfangs gar nicht mit den Krankenkassen abgesprochen hatte. Inzwischen gibt es aber nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios eine Lösung. Dietrich Karl-Meurer erklärt, wie schnell knappe Kindermedikamente wie Fiebersäfte wieder verfügbar sein werden.
Ab Februar schon könnte sich die Situation bei den Kindermedikamenten entspannen. Ab dann zumindest soll eine Übergangsregelung gelten, zunächst für 3 Monate, bis ein entsprechendes Gesetz beschlossen ist. Das hat das Bundesgesundheitsministerium heute bestätigt. Folgendes ist da geplant: die Festbeträge, die die Kassen für die Kinderarzneien derzeit erstatten, werden komplett ausgesetzt, und zwar für bestimmte Fertigarzneimittel mit den Wirkstoffen zum Beispiel Ibuprofen und Paracetamol und auch für Antibiotika, die als Zäpfchen oder in flüssiger Anwendungsform vorliegen. Bei Mangel dieser Medikamente darf dann ausgewichen werden auf teurere verfügbare Mittel. Die könnten zum Beispiel aus dem Ausland importiert werden. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände begrüßt, dass das Problem angegangen wird. Aber die Apotheker bezweifeln, dass sich die Lage in den kommenden Wochen merklich entspannt. Sie sagen, das Angebot dieser Kinderarzneimittel ist im deutschen Markt sehr begrenzt.
Und wir bleiben bei Gesundheitsminister Lauterbach. Er hat nämlich heute angekündigt, eine große Ungerechtigkeit im deutschen Gesundheitswesen abzuschaffen. Das Verbot von Blutspenden durch homosexuelle Männer. Das Transfusionsgesetz soll entsprechend geändert werden. Christopher Jenert.
Konkret geplant ist, die Bundesärztekammer soll innerhalb von 4 Monaten ihre Kriterien zum Blutspenden anpassen. Dann dürfte niemand mehr wegen seiner sexuellen Orientierung ausgeschlossen werden. Bisher dürfen Männer nur dann Blut spenden, wenn sie in den 4 Monaten davor keinen Sex mit einem anderen Mann hatten. Bei allen anderen Menschen gilt das Verbot nur, wenn sie Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern hatten. Genau diese Regelung soll dann auch für homo- und bisexuelle Männer gelten. Denn, so Gesundheitsminister Lauterbach, ob jemand Blutspender werden kann, ist keine Frage von sexueller Orientierung, sondern von Risikoverhalten. Die bisherige Regelung sei versteckte Diskriminierung. Mit dem Änderungsantrag setzt Lauterbach das um, was die 3 Ampelparteien im Koalitionsvertrag dazu vereinbart haben. Die Einschränkung für homosexuelle Männer beim Blutspenden gibt es seit der AIDS-Krise in den 80er Jahren.
Umweltfreundlicher von A nach B kommen. Klingt in der Theorie gut, lässt sich in der Praxis aber nicht so leicht umsetzen. Die Bundesregierung geht dieses Mammutprojekt heute Nachmittag auf ihrem Mobilitätsgipfel an. Ab 14 Uhr trifft sich Kanzler Scholz heute mit Vertretern von Autoherstellern, Gewerkschaften und Verbänden, um mehr Tempo in die Verkehrswende zu bringen. Kai Clement berichtet.
Bei dem 2-stündigen Austausch soll es vorrangig um E-Mobilität gehen. Einige Ziele sind klar benannt. 2030 sollen 15 Millionen E-Autos fahren und für sie 1 Million Ladepunkte bereitgestellt sein. Davon allerdings ist Deutschland noch sehr weit entfernt. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann verlangt deshalb, den Ausbau mit Hochdruck voranzutreiben. Die Grünen betonen, der gesamte Verkehrssektor müsse in Sachen Klimaschutz endlich liefern. Parteichefin Ricarda Lang sagte dem RBB, das zuständige FDP-Ministerium sei am weitesten davon entfernt, die Klimaziele einzuhalten. Mobilität statt bloß Straßenverkehr, das bedeutet für die Grünen unter anderem eine Reform des Dienstwagenprivilegs und mehr Investitionen in die Bahn. Hier bahnt sich neuer Streit mit der FDP an. Die verlangt ihrerseits von den Grünen ein klares Bekenntnis zum Automobilstandort Deutschland mit seinen hunderttausenden Arbeitsplätzen.
In Brasilien läuft immer noch die Aufarbeitung des Sturms auf das Regierungsviertel in Brasilia. Am Sonntag hatten tausende Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro in den Regierungsgebäuden randaliert. Inzwischen sind 1.500 Verdächtige festgenommen worden. In großen Städten des Landes wie Rio de Janeiro und São Paulo haben am Abend tausende Menschen gegen den Angriff aufs Regierungsviertel protestiert. Unsere Brasilien-Korrespondentin Paula Kersten über die Stimmung im Land.
Ja, der Schock, der saß tief, da war eine große Fassungslosigkeit zu spüren. Das hat auch die Tagespresse ausgedrückt. Die Zeitung O Globo sprach beispielsweise von Terrorismus, von Putschisten und von einem noch nie dagewesenen Akt der Zerstörung. Zwar hatten die Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Bolsonaro immer wieder gedroht und einen Putsch des Militärs ja auch gefordert, aber so richtig damit gerechnet, dass es tatsächlich so weit kommt, hat kaum jemand. Eine brasilianische Kollegin sagte mir, man habe da die Anhängerinnen und Anhänger Bolsonaros vielleicht auch ein kleines bisschen unterschätzt. Also hier war wirklich eine große Ungläubigkeit zu spüren, Fassungslosigkeit und auch in einem gewissen Maße die Sorge, wie es nach dem Sturm auf das Regierungsviertel denn weitergeht. Aber es hat sich auch gezeigt, dass ein Großteil der Menschen in Brasilien den Angriff auf das Regierungsviertel offenbar verurteilen. Und ein Experte, mit dem ich vergangenen Abend sprechen konnte, hat sich sogar vorsichtig optimistisch geäußert. Er meinte, dass er in all dem, was geschehen ist, auch eine Chance sehe, weil viele Menschen sich für die Demokratie ausgesprochen und den Putschversuch scharf verurteilt haben.
Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sieht jetzt auch die deutsche Bundesregierung in der Pflicht. Als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-brasilianischen Parlamentariergruppe meint Hofreiter, jetzt müsse man die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Regierung erst recht verstärken.
Es gab ja mal Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Brasilien, die kann man auch wieder aufleben lassen. Dann die ökonomische Zusammenarbeit kann man nochmal verstärken und man kann intensiv debattieren, wie kann man Mercosur, also den Handelsvertrag zwischen nicht nur Brasilien, sondern den Mercosur-Ländern und Europa umsetzen. Das war mit Bolsonaro ja auch an der Grenze des Unmöglichen.
So Anton Hofreiter heute Morgen in SWR aktuell.
Fokus Südwest.
Eine neue Studie des US-Verkehrsdienstleisters INRIX hat die Staus in vielen Städten weltweit analysiert, auch im Südwesten. Das Ergebnis: In Rheinland-Pfalz ist besonders Kaiserslautern von Staus geplagt. Hier haben die Menschen in Stoßzeiten im Schnitt 35 Stunden Zeit verloren. Noch schlimmer ist es in Baden-Württemberg. Freiburg liegt im bundesweiten Vergleich auf Rang 7 mit durchschnittlich 43 Stunden Zeitverlust durch Staus. Katharina Fortenbacher-Jahn berichtet.
Ganz vorne liegen München, Berlin und Hamburg. Hier haben die Menschen letztes Jahr am längsten im Stau gestanden, bis zu 74 Stunden im Schnitt. Weltweit auf Platz 1 landet London. Hier haben die Menschen in Staus 156 Stunden verloren. Insgesamt zeigt sich, die Zeit mit weniger Verkehr durch die Corona-Pandemie ist in Deutschland vorbei. Unter der Woche sind mehr Kilometer gefahren worden als 2019, stellt die Studie des US-Verkehrsdienstleisters INRIX fest. Der traditionelle Pendlerverkehr am Morgen und am späten Nachmittag sei zurückgekehrt.
Wenn Sie heute heiße Unterzwerge sehen, dann haben Sie sich nicht auf irgendwelchen dubiosen Seiten im Internet verirrt, sondern in den Himmel geguckt. Heiße Unterzwerge sind nämlich die Vorform von Sternen, die man auch weiße Zwerge nennt. Sterne, etwa so groß wie die Erde, aber mit 1 Million mal mehr Masse und extrem heiß. Gleich 8 solcher heiße Zwerge hat ein Forscherteam mit dem Astronom Klaus Werner von der Uni Tübingen aufgespürt. David Beck berichtet.
Entdeckt wurden sie am Southern African Large Telescope, einem der größten optischen Teleskope der Welt. Es befindet sich an einem der weltweit dunkelsten Standorte, etwa 400 Kilometer nordöstlich von Kapstadt. Laut Universität Tübingen befinden sie sich in einer Entfernung von zwischen 1500 und 22.000 Lichtjahren. Sie sind damit nicht mit bloßem Auge erkennbar. Weiße Zwerge sind neben schwarzen Löchern und Neutronensternen ein mögliches Endstadium von Sternen. Am Ende ihres Lebens, in etwa 10 Milliarden Jahren, wird auch die Sonne als weißer Zwerg enden, vermuten Wissenschaftler.
Und sonst so?
Die britische Monarchie ist in Aufruhr. Um Mitternacht ist die Autobiografie von Prinz Harry erschienen mit dem Titel Spare, also Reserve oder Ersatz. Und ähnlich wie schon in diversen Interviews und zuletzt in einer großen Hochglanz-Netflix-Doku rechnet Harry darin mit seiner Familie ab. Sein Hauptkritikpunkt: Das britische Königshaus habe seine Frau Meghan nicht vor Angriffen durch die Regenbogenpresse geschützt. Sie hätten geschwiegen und damit den Angreifern quasi freie Hand gelassen, so Harry vorab in einem Fernsehinterview.
Silence only allows the abuser to abuse. The one group of people that could have stopped this from happening, they were encouraging it to happen.
Die eine Gruppe, die das Ganze hätte stoppen können, habe es sogar noch befeuert. So sieht Harry zumindest die Rolle seiner Familie in der ganzen Sache. Vor allem sein Vater, König Charles, und sein Bruder Prinz William kommen in der Autobiografie schlecht weg. Charles sei als Vater kaltherzig, mit William habe es vor allem zuletzt heftige Streitigkeiten und sogar tätliche Auseinandersetzungen gegeben. So soll William ihn einmal zu Boden gestoßen haben. Aber trotz allem Drama, eine Versöhnung sei definitiv möglich, sagt Harry.
Forgiveness is 100% a possibility. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. They've shown absolutely no willingness to reconcile up until this point.
Er hätte gerne seinen Vater und seinen Bruder wieder zurück. Aber beide hätten bisher kein Interesse an einer Versöhnung gezeigt, so Harry. Ein Happy End im britischen Königshaus ist also weiterhin nicht in Sicht.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.